City Church macht heute nicht so viel Spaß. Ich weiß nicht, wie dein Wochenende war. Endlich ist der Frühling da. Die Sonne macht aus dieser Welt wieder einen bewohnbaren Ort. Vielleicht hast du gestern die Biergartensaison eröffnet. Oder manche von euch, vielleicht die Hälfte, waren shoppen. Und ihr habt euch was Nettes gekauft, was Sommerliches. Kurz, dein Wochenende war vielleicht bisher gut. Du kommst gut gelaunt ins Kino. Und dann knallt da so das Kreuz rein, diese Bilder, dieser Text, mitten in dein gut gelauntes, seichtes Leben. So ist das mit dem Kreuz. Es knallt in unser Leben rein und wenn wir es ernst nehmen, dann vergeht einem das Lachen, wenn man das Kreuz sieht. Also so ein Kreuz, das wir hier extra aufgestellt haben, hast du schon hunderte Mal gesehen. Ich würde sagen, ich bin nicht sicher, aber es könnte sein, dass es das weit verbreitetste Symbol der Welt überhaupt ist. Auf jeden Fall ist es das Symbol, was für das Christentum steht. Und du musst nicht in der Kirche gehen oder auf einen Berggipfel steigen oder auf einen Friedhof, um ein Kreuz zu sehen. Du siehst Kreuze überall. Meine Frau hat ein Kreuz im Ohr manchmal, so ein keltisches, so in dieser Form und winzig klein. Ein Freund von mir hat es ziemlich groß und einen Hals hängen aus Holz. Er geht immer so ein bisschen gebeugt. Das natürlich nicht. Aber das Kreuz, wir haben uns daran gewöhnt, an dieses Symbol. Wir wissen, wofür es steht und wir schmücken uns hier und da sogar damit. Aber eigentlich ist das Kreuz ein absolut makaberes Symbol. Was würde ich sagen, wenn meine Frau plötzlich so eine Miniaturguillotine im Ohr hätte? Ich würde mindestens überlegen, wie ich sie darauf ansprechen kann. Was das soll. Oder wenn jemand sein Grab anstelle mit einem Kreuz mit einem Galgen schmücken würde. Das wäre Erregung öffentlichen Ärgernisses. Oder versuch mal in bayerischen Schulzimmern anstelle des Kruzifixes einen geschnitzten elektrischen Stuhl an die Wand zu kriegen. So mit einer Figur noch drauf, die gerade eben gestorben ist. Bisschen mit Gold dran. So makaber ist das Kreuz eigentlich. Es ist ein Hinrichtungsgegenstand. Und wenn einem klar ist, was das Kreuz bedeutet, dann knallt es eigentlich jedes Mal, wenn man es sieht, voll brutal in unser Leben rein. Dein sonniges Leben. So wie wenn du dich am Abend verzeppt hast. Du wolltest Rosamunde Pilcher gucken und aus Versehen schaltest du genau rein in so eine Doku über Foltergefängnisse und gerade die schlimmsten Bilder. So ungefähr macht das Kreuz die Stimmung kaputt. Aber es hilft nicht. Es ist das zentrale Symbol des Christentums. Und das, was daran passierte, die Hinrichtung Jesu Christi, ist für Christen nicht nur für ihr Leben das wichtigste Ereignis, das überhaupt jemals passierte, sondern sie würden sagen, an diesem Ereignis, an diesem Moment hat sich in der Weltgeschichte etwas verändert. An diesen zwei Balken vor den Toren Jerusalem am 3. April 33 nach Christus, ob das genau das Datum war, weiß man natürlich nicht, haben so Leute ausgerechnet. Aber an einem ganz bestimmten Tag im 33 nach Christus hat Gott an diesen zwei Balken den Hebel der Weltgeschichte umgelegt. Und seitdem ist nichts mehr so, wie es war. Das glauben Christen. Und wenn du das für ein bisschen überspannt hältst, dann kann ich das wirklich gut verstehen. Das, was du heute hörst, kann man eigentlich nicht erklären. Aber es ist Kern christlichen Glaubens. Daniel hat letztes Mal den Auftakt gemacht zu unserer Predigtreihe, die sich natürlich um Jesus dreht, aber auch um vier wichtige Kerninhalte des christlichen Glaubens. Und jeder von diesen vier Kerninhalten ist eigentlich, ich habe überlegt, was man für ein Wort nehmen könnte dafür, ist eigentlich unglaublich, ist eigentlich eine Beleidigung des menschlichen Verstandes. Ja, Jesus, Gott, wurde Mensch. Hat Daniel euch letztes Mal gesagt. Gott wurde Mensch. Christen glauben das, nicht als Metapher oder so, sondern sie glauben das wirklich. Oder Jesus stirbt an einem Kreuz, ist noch einfach zu glauben, aber dass das die Rettung der Welt sein soll. Christen glauben das. Und nächstes und übernächstes Mal kommen noch zwei Punkte, die genauso unglaublich sind. Daniel hat letztes Mal gesagt, wir können euch nicht beweisen, dass das so war. Man kann wohl einigermaßen sicher beweisen, dass sich das da abgespielt hat, was sich abgespielt hat, ja. Aber dass das Wahrheit ist in einem tieferen Sinne, das können wir euch nicht beweisen. Wir glauben es, hat er gesagt. Das heißt, wir vertrauen darauf. Und darum sind wir sicher, dass es Wahrheit ist, wovon wir heute hier reden. Heute reden wir also vom Kreuz. Ich habe ein paar Punkte aufgeschrieben. Der erste müsste schon da stehen, dass es ein makaberes Symbol ist. Und ich habe noch drei weitere, was das Kreuz ist. Der erste oder beziehungsweise jetzt der zweite Punkt. Das Kreuz war zuerst mal eine menschliche Tat. Und vielleicht hast du gedacht, als du im Handout gelesen hast, menschliche Tat, vielleicht hast du unter dem Punkt irgendwie was Nettes erwartet, was Freundliches, ja? Also was Humanes, was Menschliches eben. Aber was ist schon menschlich? Ich glaube sogar, wenn Menschen menschlich werden, also so richtig rauslassen, wie Menschen sind, typisch Mensch werden, dann passieren manchmal solche Dinge, wie damals passierten, am Kreuz. Also die Hinrichtung Jesu war zuerst mal eine ganz menschliche Tat. Es gehörte durchaus zum Tagesgeschäft der damaligen römischen Militärregierung in Jerusalem, dass man Menschen hinrichtete auf diese Weise. Vor allen Dingen natürlich Aufständische in den Provinzen zur Abschreckung. Vordergründig also hatte Jesus einfach Pech. Er wurde Opfer einer Verkettung von unglücklichen Zusammenhängen. Ja, da kamen religiöse Motive mit politischen Motiven zusammen. Und das Ganze auch noch in einem Klima einer aufgeladenen Stimmung im Volk, kurz vor einem Volksfest. Ja, eine Art Massenhysterie entstand an diesem Freitag. Dazu kam ein fadenscheiniger Prozess und dann ein Angeklagter, der ohne einen Anwalt Dinge sagt, die er lieber nicht sagen würde. Auf Fragen keine Antwort gibt, auf die er besser antworten sollte. Darauf verzichtet, falsche Anklagen abzustreiten und provokante Dinge, die er selbst gesagt hat, nicht widerruft. So war das. Eine ganz normale menschliche Tat. Hundertfach, tausendfach damals vorgekommen. Der offizielle Grund für seine Hinrichtung stand oben an einer Tafel. Oben am Kreuz. König der Juden. König der Juden. Der römische Präfekt ist von seiner Schuld nicht überzeugt. Ihr habt das eben in der Lesung gehört. Er glaubt eigentlich nicht, dass der Vorwurf stimmt. Im Gegenteil. Aber er braucht einen Grund für die Hinrichtung. Und Anstiftung zum Putsch und Ausrufung eines neuen Königreiches, das ist ein Grund. Also gibt er das als offiziellen Hinrichtungsgrund aus. Innerlich tut er das aber aus einem anderen Grund, weil die jüdisch-religiöse Führung ihn wirklich unter Druck setzt. Sie haben diesen Jesus in einem internen Schnellverfahren, das haben wir eben nicht vorgelesen, mitten in der Nacht in ihrem Gerichtsverfahren längst zum Tode verurteilt. Anklage, Gotteslästerung. Dieser Mann behauptet, Gottes Sohn zu sein. Und das geht gar nicht. Und darauf steht der Tod. Selber vollstrecken wollen sie es allerdings nicht. Sie sagen das dem Pilatus ja auch. Uns ist nicht erlaubt, von der römischen Militärregierung her, uns ist nicht erlaubt, jemanden hinzurichten. Todesurteile zu vollstrecken. Das stimmt auch. Getan wurde es allerdings in der Praxis oft. Oder es kam vor, dass Leute gesteinigt werden. Kann man in der Bibel lesen, dass immer wieder Leute gesteinigt werden. Das waren dann mehr so spontane Lynchaktionen. Und es wurde von den Römern durchaus auch geduldet, wenn es passierte. Aber in diesem Fall, hier liegt Sprengstoff. Das Volk liebt diesen Mann, Jesus Christus. Es verehrt ihn. Er hat Dinge gesagt, die sonst niemand gesagt hat. Er hat Dinge getan, die vorher niemand getan hat. Das Volk könnte sehr leicht auf seine Seite kippen, wenn wir den einfach so beseitigen. Sie halten ihn für einen Propheten. Schlimmer noch, sie halten ihn für den Messias. Manche jedenfalls. Also der Messias, der versprochene Retter, auf den das ganze Israel wartet. Die ganze Nation auf ihn wartet. Also brauchen sie eine offizielle Verurteilung, nicht einfach eine Lynchjustiz. Sie brauchen ein römisches Hinrichtungskommando, wenn es geht. Und so behaupten sie das. Er macht sich zum König, Pilatus. Dagegen musst du was unternehmen. Kannst du nicht dulden in deinem Staat. Und Pilatus gibt nach, denn Jesus streitet es nicht ab. So, wer dann diesen Film gesehen hat, Passion of Christ, ich habe ihn noch nicht angeschaut, weil ich nicht sicher bin, ob ich es aushalten würde, es anzugucken. Wer es gesehen hat, weiß einigermaßen genau, was dann passiert. Es ist nicht sehr übertrieben in diesem Film. Man peitscht den Verurteilten in einen Zustand, in dem er mehr näher am Tod als am Leben war. Und dann trug der Verurteilte den Balken, eigentlich nicht das ganze Kreuz, sondern nur den Balken, durch die Stadt und die Leute gafften. Das war die Demütigung sozusagen. Raus vor die Stadt und dann auf einen Berg, der Golgatha heißt, oder auf einen Hügel. Und dort hat man ihm an diesen Balken die Unterarme genagelt, auch nicht die Hände. Die Unterarme. Die Hände hätten nicht gehalten. Und das Schreckliche an dieser Art zu sterben, und weshalb die Römer sich sagten, das können wir für andere benutzen, aber nicht für unsere eigenen Landsleute, egal was sie getan haben. Das Schreckliche an dieser Art, größtmöglicher Schmerz bei klarem Bewusstsein. Das Zweite, es konnte Tage dauern, bis man starb. Und das Dritte, du hängst völlig nackt, wirklich völlig nackt. Es ist ziemlich sicher, dass Jesus auch diesen Lendenschurz dann nicht mehr hatte. Du hängst ziemlich nackt, absolut nackt zwischen Himmel und Erde und die Leute schauen zu, wie du stirbst, nach und nach. So machst du einen Menschen nicht nur körperlich, sondern psychisch absolut fertig. Darunter geht es nicht mehr. Da ist jede Art von Menschenwürde vernichtet, wenn man Kreuz zu sterben hatte. Und man verblutete nicht, sondern man starb entweder am Kreislaufkollaps oder meistens am Ersticken. Häng dich an ein Klettergerüst und warte, wie lange du das aushältst, bis du merkst, du kannst nicht mehr gut atmen. Genau das passierte da. Der Körper sackt nach unten und die Lunge wird zusammengedrückt und irgendwann, kurz vor der Bewusstlosigkeit, richtet man sich wieder auf, was höllisch wehtut, kriegt wieder Luft und das Ganze geht von vorne los. Das war die Quälerei und es war ein Gnadenakt, wenn man Menschen die Beine brach, damit sie sich nicht mehr aufrichten können. Ein paar Stunden, nachdem Jesus gekreuzigt ist, kommen die Soldaten und tun genau das. Sie brechen ihnen die Beine, weil morgen ist das Passafest, das Ganze darf nicht mehr so lange dauern. Möglichst soll abends alles weggeräumt sein hier. Bei Jesus ist es nicht mehr nötig. Er ist bereits tot. Merkwürdig schnell gestorben. So, das ist das, was rein objektiv passierte damals. Am Karfreitag. Ein 33-jähriger Mann wird zu Tode gequält und wir hätten es wahrscheinlich nicht mit ansehen können. Und ich nehme an, auch die meisten Leute damals haben das sich nicht lange mit angeschaut. Wir, die wir sogar in diesem Film es kaum aushalten. Leute wie ich. Und trotzdem ist es etwas zutiefst Menschliches, was da passierte. Es passiert so oder so ähnlich. Bis heute. Jeden Tag. Tun Menschen, anderen Menschen Grausamstes an, was in unseren Kopf schlecht rein will. Das, was Menschen treibt, so etwas zu tun, das gibt es heute noch. Jetzt bin ich bei dem, was auf einer anderen Ebene, als auf der vordergründigen, menschlichen, sichtbaren Ebene passierte, was damals ablief auf Golgatha. Bei dem, was vordergründig nicht zu sehen war, was einige aber spürten. Es gibt einen Soldaten, das wird aber nicht im Johannesevangelium erzählt, soweit ich das weiß. Der steht daneben und als Jesus stirbt, sagt er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Einige spüren es, dass hier etwas anderes passiert. Was da passiert? Das Böse, was in dieser Welt Macht hat, holt aus zu einem Schlag und schlägt zu und vernichtet mit aller Härte den, in dem Gott die Welt besuchte. Daniel hat beim letzten Mal davon erzählt, dass eine Dunkelheit, so wird berichtet, über die Welt hereinbrach, als Jesus stirbt. Ich zitiere mal, was er gesagt hat, der Daniel. 3 Stunden redet Gott nicht. Sie haben seinen Sohn ans Kreuz geschlagen und er ist jämmerlich erstickt. Es verschlägt ihm die Sprache. Das Risiko, das Gott eingegangen war, es hat sich bestätigt und Gott hat verloren. Die Bibel sagt noch mehr über das, was passierte, als Jesus am Kreuz starb. Auf einer anderen Ebene als der, die wir sehen können. Die Bibel sagt, das, was da passierte, das musste so kommen. Das sollte sogar so kommen. Jesus selbst hat vor seinem Tod und nach seinem Tod sogar davon gesprochen. Sie werden mich umbringen. Und es muss so kommen. Und eigentlich ist das, so hat er es manchmal ausgedrückt, die Stunde des Menschensohns. Eigentlich ist das, warum ich überhaupt hier bin. Zu sterben auf diese Weise. Christen glauben, und damit bin ich beim dritten Punkt, das, was da passierte, war unausweichlich nötig, unausweichlich notwendig. Mel Gibson hat in einem Film gesagt, er müsste gleich ein Zitat erscheinen, nicht über seinen Film gesagt, meine Hoffnung ist, dass die Passion Christi vielen Menschen helfen wird, die Kraft seiner Liebe zu erfahren. Durch diesen Film sollen sie erkennen, dass Jesus ihr Leben retten kann. Das ist ja schon ein bisschen lustig, das zu sagen. Da produzierst du einen brutalen Schocker, du zeigst Menschen Bilder Minuten, stundenlang, die sich eigentlich nur um eine Hinrichtung drehen. Manche ist schlecht geworden in diesem Film, andere sind einfach nur ärgerlich rausgegangen und fühlten sich irgendwie zu Recht angepisst. Ja. Warum muss ich mir das antun? Sitze in einem Film und gucke mir eine Hinrichtung an, warum muss das sein? Also er produziert einen solchen Film und sagt als Begründung, ich hoffe, die Menschen erkennen die Kraft von Gottes Liebe darin. Und sie erkennen, dass Jesus ihr Leben retten kann. Wo ist da Liebe, wo ist da Rettung, wenn einer so stirbt? Wenn einer so platt gemacht wird? Paulus hatte das Ähnliches gesagt, dieser Text erscheint auch hier hinten. Er sagt es im Römerbrief, das Kreuz war notwendig. Und eigentlich ist es kein Verlieren, sondern ein Siegen, was Jesus am Kreuz getan hat. Alle sind schuldig geworden, sagt er, und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Ganz unverdient, aus reiner Gnade, lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Und jetzt kommt es aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Alle sind schuldig geworden, sagt er. Mit alle meint er zweifellos alle. Also auch dich und mich. Paulus weiß, wovon er redet, wenn er sagt, wir sind alle schuldig geworden. Wenn er an sein Leben denkt, weiß er, wovon er redet. Wenn ich an mein Leben denke, weiß ich auch, wovon er redet. Weißt du, wovon er redet? Erzähl mir eine kurze Theaterszene dazu.
Ordne dein Leben. Na super, wie ich dieses Psychozeug liebe. Aber meine Frau fand es ganz klasse. Was bedeutet, dass ich es jetzt auch lesen muss, damit wir hinterher drüber reden können. Na schön. Fangen wir an. Frage 1. Ordnen Sie Ihre Vergangenheit. Machen Sie eine moralische Bestandsaufnahme. Eine moralische Bestandsaufnahme? Naja, weil ich da wohl zurückgehen muss. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich meinen Bruder gebissen habe. Okay, ich will ehrlich sein, das war die Zeit, wo ich meinen Bruder öfter gebissen habe. Und auch meine Schwester. Und die Freunde von denen. Naja. Okay, und sonst ja, im Abi habe ich mal gespickt. Später herumgeflirtet, als ich mit Sandra bereits zusammen war, aber noch nicht verheiratet. Ja, okay. Ach ja, manchmal fahre ich noch ab und zu krank. Ja, weil. Und ich fress zu viel. Aber das war es im Großen und Ganzen. Gut. In welchen Momenten reagieren Sie besonders empfindlich? Empfindlich? Eigentlich gar nicht. Nennen Sie die Situation, den Grund und die Auswirkung. Mhm. Ja, manchmal ärgere ich mich über Tim. Der Grund? Er ist fast 3 und übelst in der Trotzphase. Die Auswirkung? Naja, ich bin nervös, leicht reizbar, unbeherrscht und frustriert. Weitere Empfindlichkeiten. Vielleicht mein Chef. Der Blödmann, der überfordert mich einfach. Immer muss ich länger arbeiten, als ich eigentlich muss. Und auch ständig meine Pause kann ich nicht nehmen. Und Sandra, ja genau, meine Frau Sandra. Ständig nörgelt sie an mir herum. Auf der einen Seite will sie, dass ich mehr verdiene. Und auf der anderen Seite möchte sie, dass ich mehr zu Hause bin und weniger auf der Arbeit. Sie will den Kuchen essen und gleichzeitig behalten. Und dann sagt sie mir, ich würde ihr zu wenig Aufmerksamkeit schenken. Okay, ich habe ihre Augenfarbe nicht gewusst, als sie mich danach gefragt hat, aber das heißt doch gar nichts. Sie steigert sich doch völlig in irgendetwas hinein. Kein Wunder, wenn ich dann nervös, leicht reizbar, unbeherrscht und frustriert bin. Frage 3. Werfen Sie einen Blick auf Ihr Verantwortungsbewusstsein. Was haben Sie zu diesem Verhalten beigetragen? Ich? Nichts. Gar nichts, überhaupt nichts. Ich musste meine Geschwister beißen, ich war der Jüngste, ich hätte mich sonst überhaupt nicht wehren können. Und im Abi musste ich bescheißen. Ich meine, wenn ich durchgefallen wäre, meine Eltern hätten mich umgebracht. Und ja, ich meine, durch das bisschen Krankfeiern wird der Arbeitsplatz auch nicht wegrationalisiert. Die Firma, die kann das vertragen, die ist groß genug. Und ich meine, wer an meiner Stelle würde nicht genauso viel fressen wie ich. Das ist, mein Sohn tut nicht, was ich will. Mein Chef überfordert mich, meine Frau ebenfalls. Das ist doch kein Wunder. Ach ja, und das bisschen Flirten, das ist, naja, jeder flirtet doch ganz gerne, auch wenn er in festen Händen ist. Ich Idiot, ich muss das wegradieren, Sandra, kriegt das doch auch noch zu sehen. Gut. Oh, das war's. Ende des Kapitels. Ja, mach ich noch das nächste Kapitel, dann haben wir es hinter uns. Gestehen Sie vor sich und Ihrem Ehepartner ehrlich Ihre Fehler ein. Also ich hoffe, dass Sandra das sehr gut gelesen hat.
Weißt du, was deine Schuld ist? Was Schuld überhaupt ist? Eigentlich sind das nicht die ganzen kleinen Dinge, die wir so tun. Paulus sagt, es ist der Verlust unserer ursprünglichen Herrlichkeit. Vielleicht kann mir mal jemand das an das Startmikro geben. Das muss ich extra. Und wird das hier? Naja. Bis ich das gewechselt habe, dauert mir so lang. Sollte besser gehen. Es ist der Verlust unserer ursprünglichen Herrlichkeit. Und das ist etwas anderes, als ab und zu falsche Dinge tun. Es ist der Verlust dessen, was ursprünglich einmal Menschlichkeit wirklich gewesen ist. Und was wir jetzt sehen, ist das, was passiert, wenn Menschen die Beziehung zu Gott aufgeben und diese ursprüngliche Herrlichkeit, für die sie geschaffen waren, aufgegeben haben. Und was passiert, siehst du, wenn du nicht ganz blind bist, jeden Tag, überall. Jeder sieht, dass diese Welt nicht so ist, wie sie ist. Aber die Frage ist, siehst du das auch für dein persönliches Leben? Siehst du das bei dir? Paulus sagt, am Kreuz passierte mehr als das, was Menschen sehen. Am Kreuz erkämpfte Jesus eine Erlösung, Freiheit. Und er tat das für alle, das heißt auch für dich. Und das bedeutet, wenn es darum Erlösung geht, es muss etwas geben, von dem wir, du, erlöst werden müssen. Es muss etwas geben, was über uns Macht hat, jedenfalls behauptet das Paulus, wovon wir erlöst werden. Etwas, woraus wir uns nicht selber befreien können. Auch nicht dadurch, dass wir uns vornehmen, besser zu handeln. Und genau so ist das, was am Kreuz passierte. Paulus sagt, alle sind schuldig geworden. Und nicht, weil sie das wollten, sondern weil wir nicht anders können. Etwas zwingt uns, etwas hat Macht über uns. Und wenn der Mensch mit Gott nichts zu tun haben will, weil er sein eigener Herr sein will, weil er frei sein will, weil er frei leben will, dann ist es leicht hinzuschauen und zu merken, keiner tut es. Keiner lebt frei. Keiner handelt genauso, wie er will. Sondern da gibt es etwas anderes, was uns bestimmt. Ganz einfach kannst du das deutlich machen, wie leicht fällt es dir, Falsches zu tun. Du denkst an etwas, du weißt, es ist eigentlich falsch, aber es ist eigentlich ziemlich leicht, es trotzdem zu machen. Und wie schwer fällt es dir, Gutes zu tun? Du weißt, was gut ist, oder? Wie oft, wenn ich an meine Woche denke, wie oft stand ich vor etwas, wo ich wusste, das wäre das Gute. Und es ist unglaublich schwer, es zu tun. Warum ist es so schwer? Und ich meine jetzt nicht die leichten Sachen. Jemanden 5 Euro in den Hut werfen, der am Straßenrand sitzt, oder 50 Cent. Oder irgendwo hin was spenden oder Blutspenden gehen oder sowas. Ich meine nicht die leichten Sachen. Ich meine die Dinge, die diese Welt wirklich besser machen würden. Die guten Dinge. Jemanden vergeben oder schwieriger noch, jemanden um Vergebung bitten. Oder mehr an einen anderen zu denken als an sich selber. Oder jemandem freundlich begegnen, der beschissen mit mir umgeht. Die wirklich schweren Dinge. Du weißt, was das Gute wäre. Oder du weißt, was das Gute letzte Woche gewesen wäre. Wie oft hast du es getan? Und es geht mir nicht darum, ob du es getan hast oder nicht, sondern es geht mir eigentlich um die Frage, warum? Warum fällt es uns so schwer, das Gute zu wollen und zu tun? Warum tun wir es meistens nicht? Die Antwort ist, weil es ein System gibt, in dem wir leben und das Macht über uns hat. Und die Bibel nennt dieses System Sünde. Und es macht, dieses System macht Böses tun leicht und Gutes tun schwer. Und jeder von uns lebt in diesem System. Das meint Paulus mit alles entschuldigt geworden. Letztes Jahr habe ich erlebt, wie Schuld sogar etwas sein kann, was Macht gewinnt, ohne dass sich irgendjemand dafür entschieden hat, Böses zu tun. Ich will das kurz skizzieren. Um diese Zeit über Ostern waren wir in der Gemeinde, in der ich vorher gearbeitet habe, immer mit unseren Teams auf einer Freizeit, auf Wanderung. Da sind sie auch jetzt. Und bei so Teamfreizeiten, da ist es schon mal so, dass es eine gewisse spaßhafte Rivalität zwischen Mitarbeitern und Teenagern gibt. Und an einem Abend hatten wir als Mitarbeiter, so fanden wir, eine wirklich geniale Idee. Einer hatte Geburtstag am nächsten Tag, den haben wir eingeweiht und wir wollten mitten in der Nacht um 2-3 Uhr mit ihm Geburtstag feiern und mit der ganzen Mannschaft zusammen. Aber nicht einfach so. Sondern wir wollten vorher so ein ganz klein bisschen Panik machen und sie auf den Arm nehmen. Und so haben wir ihm gesagt, um 2 Uhr stellst du deinen Wecker, dann stehst du auf, ziehst dich an, die in deinem Zimmer dürfen das ruhig merken. Und du gehst raus, kommst zu uns. Dann haben wir ihn versteckt. Und dann sind wir mit Geburtstagslied auf den Lippen und Kerzen und so in dieses Zimmer rein, wussten, taten so, als wenn ich wüsste, dass er nicht da ist, haben ein Geburtstagsständchen gesungen und sind dann so langsam stinkig geworden oder haben so getan, als wir merken, der ist nicht da, wo ist der, die anderen geweckt. Und so nach und nach haben wir das ganze Haus aufgeweckt, 60 Teenager. Und so ein bisschen Panik verbreitet, dass jemand nicht da ist. Und einige Mitarbeiter spielten ihre Rolle des ärgerlichen Mitarbeiters, der aber gleichzeitig so langsam Angst bekommt um jemanden, der vielleicht da draußen irgendwo ist, ziemlich gut. Und sie spielten sie zu gut. Wir haben nicht gemerkt, dass in der Gruppe die Schwester dieses Jungen plötzlich das Gefühl hatte, der bringt sich um. Hey, wir hatten ihm gesagt, er darf auch ruhig eine SMS schreiben, dass er draußen auf dem Deich ist und dass er keine Lust mehr hat und so. Wir wollten eigentlich, dass alle Teens im Schlafanzug draußen auf dem Deich nach ihm suchen, wir dann drin Geburtstagsfeier so machen, ne, mit Kerzen und allem, sie kommen zurück und überraschen und toll. Es passierte was ganz anderes. Sie schrieben ihm zurück, daran hatten wir nicht gedacht. Bettelten ihn an, er soll sich nicht oben bringen. Seine Freundin war am Heulen und bis wir das merkten, war die Sache schon gelaufen. Und das hört sich jetzt so lustig an, aber was passiert ist an diesem Abend? Ein echter Vertrauensbruch zwischen vielen Teenagern und uns Mitarbeitern. Und es dauerte lange, ihnen zu erklären, dass wir das überhaupt nicht geplant hatten. Und dass es trotzdem unsere Verantwortung und unsere Schuld ist, dass es so passiert ist. Es dauerte 1, 2, 3 Tage, bis wir wieder Vertrauen aufbauen konnten. Und mir ist damals so deutlich geworden, was Sünde ist. Sünde kommt rein in diese Gruppe jetzt da, keiner hat was Böses gewollt und sie schafft es, Dinge zu zerstören, Beziehungen zu zerstören. Und sowas Ähnliches erlebst du in Beziehungen, oft ohne, dass du etwas bewusst Böses willst. Dass da etwas ist, was es unheimlich gut schafft, Dinge zu zerstören. Das ist die Macht der Sünde. Und Paulus sagt, davon muss der Mensch erlöst werden. Erkennst du das Machtsystem in deinem Leben? Kennst du das Gute und tust es oft nicht? Mir ist wichtig, dass du es erkennst, weil solange du es nicht erkennst, wird dieses Kreuz für dich überhaupt keine Bedeutung haben. Und es ist nicht so leicht, über Schuld zu reden oder über Sünde. Es kann leicht sein, dass ihr euch angemacht fühlt nachher und auch so nach Hause geht. Aber ich tue das trotzdem, weil ich nicht vorbeikomme an diesem Kreuz und was da passiert ist. Und weil ich glaube, dass an diesem Kreuz das Grundproblem der Menschheit gelöst wurde. Und dass es wichtig ist, dass wir für uns das Grundproblem erkennen in unserem Leben. Dass es bei uns konkret ist. Sonst ist das Kreuz im Grunde gar nichts. Und dann ist eigentlich auch das, was wir jeden Sonntag machen, gar nichts. Ich komme zum letzten Punkt, das, was mich am Kreuz am allermeisten berührt. Es ist die göttliche Leidenschaft, die darin deutlich wird. Das, was Gibson meint mit die Liebe, die Kraft der Liebe, die daran erkennbar werden soll. Und ich mache euch das wieder deutlich mit einem Beispiel von genau denselben Teenagern. Das war nur eine andere Freizeit. Also zu einem anderen Zeitpunkt. Aber viele waren dieselben. Und es war Karfreitagabend und wir haben einen Gottesdienst gefeiert. Thema dasselbe wie heute natürlich. Und jemand hatte das ein bisschen vorbereitet und hatte auch so einen Ausschnitt aus dem Jesusfilm, nicht aus dem Gibson-Film natürlich, aus einem anderen, aber es war auch die Kreuzigungsszene, lange nicht so brutal dargestellt. Und plötzlich fangen Teenager, die da so im Halbdunkeln sitzen und sich das anschauen, an zu weinen. Und das hast du erst nicht gemerkt. Irgendwann, wenn man so selbst in den Reihen sitzt, merkst du es nicht, irgendwann gehe ich nach vorne und merke, die Hälfte der Mannschaft sitzt da verheult. Und wir haben sie dann erstmal heulen lassen, haben den Gottesdienst zu Ende gemacht und ein paar emotionale Lieder rausgenommen, weil wir dachten, das müssen wir jetzt nicht noch pushen. Kann man nämlich ganz gut. Und dann haben wir sie gefragt, warum weint ihr eigentlich? Und warum weinen so viele? Und das, was wir euch heute erzählt haben von Jesus, der am Kreuz starb, hey, das habt ihr nicht zum ersten Mal gehört heute. Und sie sagten, es tut einfach weh, zu sehen, dass da einer stirbt und dass das, was ihn ans Kreuz gebracht hat, meine Schuld ist, auch meine Schuld. Es tut einfach weh, wenn ich daran denke, wie ich heute noch war, was ich heute gesagt habe, wie ich heute mit anderen umgegangen bin, und dann zu sehen, dass da darum einer für mich stirbt, damit ich da rauskomme. Da stirbt einer wegen mir. Und er liebt mich so sehr, dass er sein Leben für mich gibt und sich so fertig machen lässt. Da muss man doch weinen. Ja, dachten wir. Sie haben etwas gespürt von der göttlichen Leidenschaft, die in dem Kreuz deutlich wird. Die göttliche Leidenschaft für Sie und für dich und für mich. Was dieses Kreuz deutlich macht. Gott konnte nicht mit ansehen, dass wir Menschen unter diesem Machtsystem der Sünde leben müssen. Und es wird uns kaputt machen irgendwann. Das wird das Ende vom Lied sein. Und das ist das Ziel der Sünde. Oder wenn du ein anderes Wort dafür benutzen willst, kannst du Satan einsetzen. Oder Teufel. Das Ziel ist, dass der Mensch kaputt geht. Das wird das Ende vom Lied sein. Gott konnte das nicht mit ansehen. Und darum wird der Mensch, das habt ihr letztes Mal gehört, und er lebt uns vor, wie Liebe ist und wie Leben aussehen könnte. Und er lebt uns vor allem vor, wie er uns liebt. Und Jesus sagte immer wieder, so wie ich euch liebe, das ist eigentlich die Liebe meines Vaters. Aber dann geht er einen Schritt weiter und liebt sich am Kreuz zu Tode. Weil er weiß, dass sie wissen, dass ich sie liebe, reicht nicht aus. Es muss einen Weg geben, dass zwischen ihnen und mir wieder Verbindung entstehen kann. Und was Jesus da am Kreuz tut, ist sozusagen der Macht der Sünde das geben, was sie fordert. Nämlich das Leben des Sünders. Das Leben des Sünders. Und Jesus war kein Sünder. Und trotzdem sagt die Bibel, Paulus, an einer anderen Stelle, Gott hat Christus zur Sünde gemacht. Und er hat mit ihm die Sünde an dieses Kreuz geschlagen. Gott hatte sozusagen ein Problem. Er liebt uns und gleichzeitig kann Gott und Sünde nichts miteinander zu tun haben. Und die Liebe zu uns macht sein Leben schwierig. Liebe macht das Leben immer schwierig, kompliziert. So ist es bei Gott. Er kann eigentlich keine Gemeinschaft mit uns haben, aber er liebt uns und er sucht einen Weg, Sünde, die Macht der Sünde zu entmachten. Und sein Weg war der, die Auswirkung der Sünde auf sich selbst zu nehmen. Manche Leute haben damit ein Riesenproblem, weil sie es mit diesem Ohr hören. Okay, wir sind von Gott getrennt, weil wir Sünder sind. Mag sein. Aber was ist das für ein Gott, der unbedingt Blut sehen muss, damit er vergeben kann? Und um es uns zu ersparen, lässt er seinen Sohn hinrichten. Was ist das für ein Gott? Und ich glaube, bei dieser Argumentation hast du etwas Entscheidendes übersehen. Paulus sagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Und für mich ist das unheimlich wichtig, um das zu verstehen, dass Gott nicht einfach irgendeinen opfert, sondern dass Gott in Christus selber leidet, selber das auf sich nimmt, selber stirbt. Das ist göttliche Leidenschaft und in diesem Wort Leidenschaft steckt Leid. Das ist göttliche Leidenschaft, die so weit geht, für uns zu leiden. Also, was ist das Kreuz für dich? Das ist die Frage, die wir dir heute stellen. Siehst du die verlorene Herrlichkeit deines Lebens? Siehst du das Machtsystem der Schuld, die dich oft im Griff hat? Und siehst du gleichzeitig die Liebe Gottes, die an diesem Kreuz deutlich wird? Und mir ist bewusst, ich kann dir das nicht erklären. Ich hoffe, dass Gott es dir zeigt. Kannst du dir vorstellen, darauf zu vertrauen, dass das, was da passierte, für dich passierte und dass es dein Leben völlig verändern kann? Dass du frei wirst, dass du die Schuld los wirst, einfach so aus Gnade, wie Paulus sagt. In den Action Steps, oder es ist heute nur einer, da steht, kommt zum Kreuz. Ich meine damit nicht dieses hier vorne. Also ich werde euch nicht aufrufen, jetzt nach vorne zu kommen. Wer nachher möchte, der darf das gerne tun. Einfach hier hinkommen, sich vielleicht in die erste Reihe setzen, in die Nähe dieses Kreuzes und vielleicht still für sich beten, mit Gott reden oder für sich beten lassen. Oder wenn jemand sogar das Gefühl hat, hey, ich habe es verstanden, ich möchte eigentlich heute mein Leben Jesus geben, auch dann kann er hier vorne hinkommen, hier bin ich und hier sind andere, die mit dir beten. Aber mit diesem Action-Step, komm zum Kreuz, meine ich eigentlich noch etwas anderes. Diese nächste Woche ist die Karwoche, Karfreitagswoche. Ja? Und ich möchte dich herausfordern, zu überlegen, wann habe ich in dieser Woche Zeit, zum Kreuz zu kommen. Und was ist der Weg, wie ich das tun kann? Vielleicht ist es für den einen oder anderen tatsächlich in eine der großen Kirchen zu gehen. Da sind Kreuze und da ist auch mal wenig los. Und man kann da zum Kreuz kommen mit Jesus alleine sein. Vielleicht ist es auch einfach eine kleine Kapelle, die du beim Joggen immer siehst. Manchmal stehen diese Kreuze ja hier in der Gegend einfach so rum. Dass du dorthin gehst. Oder vielleicht gehst du Karfreitag in einen Gottesdienst. Wir haben leider hier keinen. Vielleicht guckst du dir auch Passion of Christ an. Alleine. Und lässt so das Kreuz zu dir kommen. Vielleicht nimmst du einfach ein Stück Holz mit und gehst spazieren und schnitzt aus diesem Stück Holz ein Kreuz und dann setzt du dich irgendwo ruhig hin. Mir ist wichtig, dass du einfach einen Weg suchst, wo du zum Kreuz kommen kannst. Und dann stehen da zwei Worte bei diesem Action Step. Weine. Wenn du berührt wirst vom Kreuz, dann weine. Über deine Schuld. Bitte Gott, dass er dir zeigt, wie herrlich dein Leben sein könnte und wie es wie viel davon kaputt ist und was dich von Gott trennt. Bitte ihm, dass er dir das zeigt und dann weine darüber, wenn du kannst. Über deine verlorene Herrlichkeit. Und dann, und der zweite Punkt ist wichtig, dann lache. Vergiss das auf keinen Fall. Zum Kreuz zu kommen und zu kaputt zu gehen an unsere eigene Schuld, das ist überhaupt nicht das Ziel. Lache. Am Kreuz sagt dir Jesus immer, hey, ich bin für dich gestorben und es ist gut. Es ist gut, dass du deine Schuld erkennst, aber jetzt ist sie weg. Lass sie uns vergessen. Gnade, das Wort steht über deinem Leben. Es wurde hier mit mir ans Kreuz genagelt. Das ist ein Grund zum Lachen. Tu das, wenn du spürst, dass Gott dich liebt. Das Kreuz ist ein Siegessymbol. Und an jedem Karfreitag, wo die Teens da weinend in den Reihen saßen und aufgelöst waren, haben wir mit ihnen gesprochen. Und danach haben wir gefeiert. Disco. Und haben gesagt, hey, es ist ein Grund auch zu lachen, wenn man seine Schuld erkennt und sie Gott abgeben kann. Das ist wichtig. Nicht das Weinen ist das Ziel über unsere Sünde, sondern das Lachen der Erlösten darüber, dass sie frei sind, war der Grund, warum Jesus das getan hat. Amen.